Gnade allein rettet uns. So haben wir es eben gesungen. Es ist Gnade allein, dass wir gerettet werden. Und Gloria, Gloria, allein dem Herrn sei die Ehre für diese wunderbare Errettung. Aus Gnade gerettet, darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Aus Gnade gerettet. Epheser 2, 1 bis 10 ist der Predigttext. Ich möchte euch die Geschichte von Tas Saada erzählen. Er ist ein Palästinenser aus Katar und er wurde für die palästinensische Fatah-Organisation zum Scharfschützen ausgebildet, war auch zeitweise der Fahrer von Yasser Arafat. Er war vom Hass auf das Volk Israel, vom Hass auf die Juden fanatisiert. Er und seine Mitkämpfer in der Fatah hatten ein Motto: Nur ein toter Jude ist ein guter Jude. Doch Gott hatte mit diesem hasserfüllten Mann einen besonderen Weg. Er führte ihn in die Vereinigten Staaten. Dort war er Kellner, wurde dann Restaurantbesitzer und hatte einen Gast. Und diesem Gast, mit dem hat er eine Beziehung aufgebaut, ein Geschäftsmann, erfolgreich, Charlie sein Name. Und die beiden kamen im Restaurant in ein Gespräch und da sagte Tas zu dem, da sagte Charlie zu dem Tas, du hast keine Gottesfurcht, hat sich so aus dem Gespräch entwickelt. Und da sagte der Tas: Charlie, was sagst du da? Ich bin ein Moslem, natürlich habe ich Gottesfurcht. Nein, du hast keine Gottesfurcht. Du würdest sie aber gerne haben. Aber mach dir keine Sorgen, ich helfe dir. I have a connection. Ich habe eine Beziehung. Und dieser Satz ging dem Tas nicht mehr aus dem Sinn. I have a connection. Da sitzt jemand und sagt, er hat eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Wie kann das sein? Ich will mehr darüber erfahren. Und dann haben sich die beiden getroffen im Wohnhaus von dem Charlie. Und als der Tas durch die Eingangstür des Hauses geht, da sagt der Charlie zu dem Tas: Tas, um den Frieden zu finden, musst du einen Juden lieben. Könnt ihr euch vorstellen, was in diesem hasserfüllten Mann, der vom Judenhass durchdrungen war, was mit dem passiert ist? Der fror auf der Stelle ein, so beschreibt er das. Warum sagst du das zu mir? Du weißt doch, dass ich Juden leidenschaftlich hasse und ich würde alles tun, um sie zu töten. Warum riskierst du so etwas mir zu sagen? Das Gespräch entwickelt sich und im Laufe dieses Gesprächs schlägt der Charlie die Bibel auf und liest das Johannesevangelium im ersten Kapitel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und man kann sich das ja nicht vorstellen, aber dieser Tas geht auf die Knie und er streckt seine Arme in die Luft und er betet zu Jesus Christus und bittet ihn: Komm in mein Leben, verändere mich. Es hat ihn einfach auf die Knie gezogen. Er konnte nicht anders, er konnte nicht widerstehen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, wie kommt sowas? Wie kann man sowas machen? Das konnte dieser Charlie ja nicht planen. Die hatten eine 19-jährige Freundschaft, die entstanden ist. 19 Jahre. Und manches Mal wird er etwas weitergegeben haben. Und jetzt in diesem Moment, wo er das Wort Gottes hört, zieht es ihn auf die Knie. Und er muss seine Arme in die Luft strecken und sagen, Herr, Jesus, komm du in mein Leben. Ich muss tatsächlich einen Juden lieben, um gerettet zu werden, den Juden Jesus Christus. Aber warum gerade er? Warum nicht die vielen anderen, die auch Juden hassen? Warum gerade er? Und warum gerade du? Und warum gerade ich? Wie kommt das? Was steckt dahinter? Und die Antwort wird so wunderbar in dem Lied Amazing Grace gegeben, die John Newton, der frühere Sklavenhändler, der dann zum Verkündiger des Evangeliums wurde, nachdem Gott ihn herausgerettet hat aus einem Sturm auf See und aus der Sünde und aus dem Sklavenhandel. Amazing Grace, o Gnade Gottes wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar war blind, jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Es ist die Gnade. Es ist die Gnade, die einem John Newton, einem Tass Saada oder dir und mir das Herz aufgetan hat, dass wir den Herrn erkennen durften und glauben durften, glauben dürfen. Epheser 2, 1 bis 10. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen. Aus Gnade gerettet, weil du dich selber nicht retten kannst. Aus Gnade gerettet, weil Christus alles für dich getan hat. Aus Gnade gerettet, denn Gott will dich beschenken. Und aus Gnade gerettet und zu guten Werken bestimmt. Gestern beim Straßeneinsatz war ein Mann dabei, der sagte, aber was denn? Ich bin doch gut. Ich bin doch gut. Wo ist denn das Problem? Warum brauche ich denn einen Erlöser? So, ja? Ich bin doch gut. Und dann habe ich ihm gesagt, fragen Sie mal Ihre Frau, ob Sie wirklich gut sind. Und dann sagte er, die wird das bestätigen können, ich bin gut. Also er hat wirklich darauf beharrt, dass er gut ist. Kennen wir das nicht alle? Wir halten uns für gut und sind es nicht. Und das macht Paulus hier in diesen ersten Versen deutlich, dass wir eben alles andere als gut sind. Er sagt, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ihr wart tot, und damit knüpft er an etwas an, was in Vers 20 in Kapitel 1 steht. Da ist nämlich davon die Rede, dass Jesus tot war und auferweckt wurde. Und jetzt sagt er, auch ihr werdet auferweckt, die ihr tot seid, aber in einem anderen Sinne tot seid, nämlich ihr seid tot in euren Sünden und Übertretungen. Die Sünden, das heißt, wir sind getrennt, grundsätzlich getrennt von Gott durch die Sünde. Und die Übertretungen, das ist das, was wir täglich tun an Dingen, die Gott nicht gefallen. Die Gebote, die wir brechen, obwohl wir sie halten sollten. Wir sind tot in unseren Übertretungen und Sünden. Römer 6, 23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit ist nicht nur der leibliche Tod gemeint, sondern eben auch der geistliche Tod. Dass wir geistlich gesehen in Bezug auf die Beziehung zu Gott tatsächlich tot sind. Wir haben keine Kraft, uns für Gott oder zu Gott hinzuwenden. Wir sind tot. Ich stand einmal am Bett eines verstorbenen Glaubensbruders, und das ist ja jedes Mal ein beeindruckender Moment, wenn man dort vor einem toten Menschen steht in Andacht und man kann ihn ansprechen, man könnte ihn anrufen, man könnte ihn schütteln und rütteln, was man natürlich nicht macht. Aber er hat keine Kraft mehr zu antworten, er hat keine Möglichkeit mehr zu reagieren, er ist wirklich tot. Und jetzt sagt Paulus, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Und damit will er deutlich machen, wie verloren wir sind, weil wir durch die Sünde von Gott getrennt und wirklich tot sind. Nicht nur leiblich sterben müssen, sondern eben auch geistlich tot sind. 1. Korinther 2, 14. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Und das erklärt auch, warum du in der Fußgängerzone stehen kannst und kannst dem Mann sagen, nein, du bist nicht gut. Aber er wird darauf beharren, dass er gut ist, weil er es nicht vernimmt, weil er es nicht versteht. Gott selbst muss ihm die Augen dafür öffnen, dass er eben nicht gut ist, dass er Erlösung braucht. Und Paulus zeigt uns das jetzt hier in diesen ersten drei Versen auf, wie tot und wie verloren wir sind, wie vollständig unfähig wir sind, uns für Gottes Heil zu entscheiden und ihn zu ergreifen und zu erkennen und anzunehmen. Wir können es nicht, wir sind einfach tot, wir liegen tot da. Es muss etwas passieren. Was dann die Folge ist, wir sind tot in unseren Übertretungen und Sünden, damit sind wir auch dem Teufel und seiner Verführungsmacht vollständig ausgeliefert. Wir haben solch einer Übermacht an Bosheit nichts entgegenzusetzen. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Das hören wir in Vers 2. Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Der unsichtbare Raum zwischen Himmel und Erde ist gefüllt mit Dämonen und mit den Mächten der Finsternis. Deswegen ist ja Esoterik und Okkultismus auch so gefährlich, weil sobald ich versuche, in diese Regionen einzudringen, werde ich in dunkle Mächte hineingezogen. Es ist kein neutraler Raum in dieser Welt, und das müssen wir wirklich wissen. Es gibt in dieser Welt keinen neutralen Raum. Entweder du bist bei Gott oder du bist gegen Gott. Es gibt keine Neutralität. Wenn du nicht bei Gott bist, bist du beim Widersacher. Und alle Kräfte dieser Welt, die nicht bei Jesus sind, arbeiten bewusst oder unbewusst gegen das Reich Gottes und bauen ein Gegenreich auf. Der Teufel ist der Mächtige, der in der Luft herrscht mit seinen Dämonen. Epheser 6, ab Vers 11 wird das so deutlich. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, die in dieser Luft herrschen. Und deswegen, um uns zu schützen, müssen wir immer wieder hin zu Jesus, immer wieder hin zu seinem Wort, damit wir diesen Mächten nicht schutzlos ausgeliefert sind. Es gibt keinen neutralen Raum. Wir sind also der Verführungsmacht des Teufels ausgeliefert, wenn wir in Sünden tot sind. Und ein drittes, wir sind gefesselt an die Begierden unseres Fleisches. Vers 3. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Das Fleisch, das heißt, das ist alles in uns, was sich gegen Gott richtet. Und der natürliche Mensch, der ohne Jesus ist, ist in seinem ganzen inneren Wollen auf gegen Gott ausgerichtet. Er kann nicht für Gott sich entscheiden oder für Gott handeln, sondern er wird immer gegen Gott handeln. Das Fleisch in uns sucht nicht Gottes Ehre, sondern unsere eigene Ehre. Galater 5, offenkundig sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Und wir sind als fleischliche Menschen wirklich daran gebunden. Wir kommen davon nicht los. Warum habe ich als Jugendlicher am Wallgymnasium in der großen Pause sind wir zum Bäcker gelaufen und haben den Edeka-Besitzer um ein paar Pfennige betrogen mit Süßigkeiten, die man dem noch gestohlen hat. Ja, der versucht, seinen Umsatz zu machen, sein Geschäft am Leben zu halten, seine Familie zu ernähren. Und dann ist man da als arroganter kleiner Schüler und nimmt dem Mann noch die paar Pfennige weg, die man ihm nicht gönnt. Ist das nicht schrecklich? Aber ich konnte nicht anders. Ich meinte, ich müsste das so tun. Und jetzt könnte ich eine Sünde nach der anderen aufzählen, wo ich nicht aus eigener Kraft das Gute gesucht habe, sondern das Böse gesucht habe. Das ist der fleischliche Mensch. Er ist daran gebunden, das Böse zu tun. Und er tut es. Und das alles, sagt Paulus, bringt dich jetzt unter den Zorn Gottes. Wir taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Wir sind keinen Deut besser als die, die draußen sind. Wir stehen alle als natürliche Menschen erst einmal unter dem Zorngericht Gottes. Ohne Jesus Verdammnis. Ohne Jesus ewige Verdammnis, die Hölle. Jesus sagt im Weltgericht, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Wir sind Kinder des Zorns, wenn wir Jesus nicht haben. Und da wird deutlich, ja, wir sind tot in unseren Sünden, wir sind gebunden an unsere Begierden, wir sind unter dem Zorn Gottes und wir sind der Verführungsmacht des Teufels ausgeliefert. Und damit völlig außerstande, Gott zu erkennen und Gott zu ergreifen und ins Himmelreich zu kommen. Völlig außerstande. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Und es ist ganz interessant, das baptistische Glaubensbekenntnis von 1689, das ist auch mal eine Empfehlung für den Büchertisch. Clara saß vorhin noch hier. Das wäre mal interessant, auch auf dem Büchertisch zu haben, das baptistische Glaubensbekenntnis von 1689. Das sagt genau das. Durch seinen Fall in einen Stand der Sünde hat der Mensch jegliche Willensfähigkeit zu etwas geistlich Gutem, das mit der Erlösung verbunden ist, verloren. So dass ein natürlicher Mensch, der gegenüber diesem Guten völlig abgeneigt und tot in Sünde ist, unfähig dazu ist, sich durch seine eigene Kraft selbst zu bekehren oder sich selbst darauf vorzubereiten. Wir schaffen es nicht. Wir können es nicht. Wir würden tot bleiben und verloren gehen in Ewigkeit. Das ist die Finsternis, in der wir alle stecken als natürliche Menschen. Das ist die Dunkelheit, die Paulus hier aufzeichnet und uns vor Augen malt, um uns jetzt ab Vers 4 zu zeigen, jetzt geht die Sonne auf. Jetzt schauen wir auf Christus. Jetzt blicken wir auf das Heil, das uns in Jesus geschenkt ist. Das ist Gnade, dass du aus dieser Finsternis herausgerettet wirst. Er tut es. Zu seiner Ehre und zu deiner Erlösung. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Erst die Finsternis, dann der Sonnenaufgang. Erst müssen wir begreifen, wie tot und wie verloren und wie dunkel es um uns ist, um dann zu erkennen, das ist der Sonnenaufgang der Gnade Gottes in Christus Jesus. Wie war das, als Jesus vor dem Grab von Lazarus stand? Lazarus war vier Tage tot, lag er im Grab und er stank schon. Und dann sagt Jesus, Lazarus, komm heraus. Und der Tote wird lebendig. Er wird aufgeweckt durch das Wort. Jesus weckt ihn auf aus den Toten. Lazarus, komm heraus. Und plötzlich erfüllt Kraft diesen Toten, diesen Leichnam, und er richtet sich auf und er tritt aus dem Grab heraus. Was muss das für eine Situation gewesen sein? Ihr Lieben, so ist es mit uns. So ist es mit der Gnade. Als das Wort kam und uns getroffen hat und uns die Augen geöffnet hat, da wurde ein Toter lebendig und hat dich aus dem Tod deiner Sünde und deiner Übertretung und deiner Verlorenheit herausgerufen, damit du leben kannst. Und das wird jetzt hier so wunderschön deutlich gemacht. Alles, was Jesus getan hat, wird auf einmal dein. Du trittst in ein ganz neues Universum hinein der Gnade Gottes. Da ist alles für dich getan. Wir haben das in Kapitel 1 gesehen. Wir sind erlöst in ihm durch sein Blut, den Freikauf aus der Sklaverei der Sünde. Wir waren versklavt. Und durch das Blut Jesu werden wir herausgelöst. Sklaven gebunden in Ketten, und dann kommt Jesus und bezahlt für dich und holt dich aus deiner Sünde heraus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Am Kreuz wirst du begnadigt, als er ruft, es ist vollbracht. Für dich ist es geschehen. Und wenn du das für dich angenommen hast, und wenn du das noch nicht für dich angenommen hast, dann tu es heute. Dann rufe diesen Jesus an und sage, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Es ist dunkel um mich. Ich bin verloren. Ich kann aus eigener Kraft das Gute nicht tun. Und ich weiß, dass ich nicht gut bin. Komm du in mein Leben. Komm du mit deiner Gnade in mein Leben hinein. Mach es heute fest. Lass dich befreien aus der Sklaverei der Sünde. Und dann wirst du mit auferweckt, Vers 4. Dann Vers 6. Er hat uns mit auferweckt, mit eingesetzt im Himmel in Christus. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und das alles wird dein. Auch du mit auferweckt, auch du eingesetzt im Himmel. Du bist schon jetzt durch Jesus beim Vater. Und wenn er wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit, dann bist du da hineingenommen. Dann wirst du zu ihm entrückt. Dann wirst du ewige Gemeinschaft mit ihm haben und nie wieder fern von ihm sein. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wir sind aus Gnade gerettet, denn Gott will dich beschenken. Das ist der nächste Punkt, Punkt 3. Aus Gnade gerettet, denn Gott will dich beschenken. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wollen wir uns den Begriff Gnade noch etwas genauer anschauen? Gnade ist, wenn Gott dir die Strafe erlässt, die du eigentlich verdient hast. Gnade ist, wenn Gott dir die Strafe erlässt, die du eigentlich verdient hast. Was für eine Strafe hast du verdient? Ewige Verdammnis. Gott erlässt dir ewige Verdammnis, indem Jesus für deine Sünde in den Tod geht. Und Gnade ist, wenn er dich mit Gaben beschenkt, die du nie verdient hast. Welche Gabe hast du nie verdient? Eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Ewiges Leben hast du nicht verdient. Gnade ist, dass er dir das schenkt. Ihr seid beschenkt mit Gnade. Die Strafe ist erlassen. Und ihr seid mit ewigem Leben beschenkt. Ist das nicht herrlich? Amazing Grace. O Gnade Gottes, wunderbar. Da darf es uns leicht werden ums Herz. Da dürfen wir uns freuen. Ja, aus Gnade gerettet. Wir müssen nicht so eine Hammergeschichte wie dieser Tass Saada haben. Es ist sehr eindrücklich, ja, wenn man diese Biografie liest. Das haut einen wirklich um. Aber wir sind kein Deut besser. Für jeden von uns ist das so eine Hammergeschichte, dass wir die Augen geöffnet bekommen, obwohl wir es nicht verdient haben. Gnade. Was muss ich denn dann tun? Ja, was ist denn jetzt mein Anteil? Ja, irgendwas muss ich doch noch tun, oder? Kann doch nicht alles so einfach sein, dass es alles nur geschenkt ist. Was soll ich denn jetzt tun? Und da schrieb Gott immer wieder einen Riegel davor und sagt, nee, falsche Frage. Es geht nicht darum, was du tust. Römer 9, 15 bis 16, denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Also so unter dem Motto, stell keine dummen Fragen. Nimm das doch einfach mal an. Hey, ich bin dir gnädig gewesen. Nimm es einfach an, freu dich drüber. Ich erbarme mich, wessen ich mich erbarme. Und jetzt nochmal, so liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wir haben das eben gesungen. Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Und darum geht es hier bei der Errettung aus Gnade. Dass am Ende Gott über allem die Ehre bekommen soll. Und es eben nicht irgendwo noch in mir ein kleines bisschen, klitzekleines bisschen gibt, was sich für das Heil entscheidet. Nein, es ist alles Gnade. Selbst, dass du Ja sagen konntest, ist Gnade. Lazarus kommt heraus aus dem Grab. Nicht, weil er sich dafür entschieden hat, sondern weil Jesus ihn herausruft. er gar nicht anders kann, ist das unwiderstehliche Gnadenwort Gottes, das ihn erreicht. Was muss ich tun? Glauben. Glaube es einfach. Nimm es im Glauben an. Und Glauben ist Vertrauen. Du vertraust darauf, dass das, was Gott dir in seinem Wort zusagt, die Verheißung, dass diese Zusage, deine Sünden sind dir vergeben durch das Blut Jesu, dass das wirklich wahr ist. Wenn du das ergreifst im Glauben, dann hast du es. Dann ist es deins. Tu das. Nimm es. Es ist umsonst. Es ist für dich, damit du leben kannst in Ewigkeit. Damit du leben kannst in Ewigkeit. Gott will ganz einfach der Beschenkende sein. Gottes Gabe ist es, so sagt Paulus das hier. Es ist sein Geschenk. Nimm es doch an. Wozu sind Geschenke denn da? Doch nicht, um unten ausgepackt unterm Weihnachtsbaum zu liegen oder wo auch immer, sondern damit du es auspackst und nimmst und dich dran freust. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Damit sich nicht jemand rühme. Nicht deine stille Zeit, nicht dein tolles Bibellesen, nicht dein Auswendiglernen, nicht das, was wir tun, nicht auf die Straße gehen und evangelisieren, nicht, das bringt uns alles nicht ins Himmelreich. All diese Werke. Er will uns aus Gnade erretten. Es soll geschenkt sein und es soll geschenkt bleiben. Nimm es an als ein herrliches Geschenk und singe: O Gnade Gottes, wunderbar. Hast auch errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar, war blind. Jetzt sehe ich. Und jetzt noch der letzte Vers, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Aus Gnade gerettet, zu guten Werken bestimmt. Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia. Nächste Woche feiern wir Reformationstag. Allein durch den Glauben, allein durch die Schrift, allein Christus, allein durch die Gnade. Er tut es alles und nicht aus Werken. Aber wenn du diese herrliche Gnadenbotschaft ins Herz aufgenommen hast, dann wirst du mit solch einer Dankbarkeit erfüllt, dass es dich auf einmal zu den Werken treibt. Du willst für den Herrn aktiv sein. Diene dem Herrn mit Freuden. Auf einmal willst du es tun. Nicht, um dir den Himmel zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit für das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Früher habe ich dem Geschäftsinhaber nicht ein paar Pfennige gegönnt für die Lakritze, die ich geklaut habe. Aber heute, wenn ich das Wechselgeld in die Hand nehme und später merke, das stimmt nicht, die haben mir zu viel gegeben, dann laufe ich auch noch mal ein paar Kilometer zurück, weil ich sage, das gehört dem. Der kriegt das jetzt zurück. Und das sage ich nicht zu meiner Ehre, sondern zu seiner Ehre, denn er hat mich verwandelt und hat uns auf einmal einen Sinn für die guten Werke ins Herz gegeben und macht uns bereit und fähig, und schenkt uns auch ja, die Motivation, Gutes zu tun in dieser Welt. Auch wieder in dem baptistischen Glaubensbekenntnis von 1689, dort heißt es, nur diejenigen Werke sind gute Werke, die Gott in seinem heiligen Wort geboten hat. Also wir orientieren uns an der Heiligen Schrift. Und nicht diejenigen, die sich Menschen ohne diesen Anspruch im blinden Eifer oder unter dem Vorwand guter Absichten selbst ausgedacht haben. Wenn diese guten Werke im Gehorsam gegenüber Gottes Gebot getan werden, sind sie Früchte und Kennzeichen eines wahren und lebendigen Glaubens. Das ist wichtig. Es ist nicht die Grundlage des Heils, sondern die Folge des Heils. Die Gläubigen bringen durch sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck, stärken ihre Gewissheit, erbauen die Geschwister, zieren das Bekenntnis zum Evangelium, stopfen den Mund der Widersacher und verherrlichen Gott, dessen Werk sie sind, in Christus Jesus dazu geschaffen, dass sie, indem sie ihre Frucht zur Heiligkeit bringen, am Ende schließlich das ewige Leben haben. Wir schauen noch einmal auf das Leben von Tas Saada. Dieser Mann, für den nur ein toter Jude ein guter Jude war, ist zurückgegangen in den Nahen Osten. Und er schreibt, ja, ich bin zurückgekehrt in den Nahen Osten und wieder bin ich hier zu kämpfen. Aber diesmal nicht mit Waffen. Diesmal geht es nicht um Tod und Zerstörung, sondern um den tatkräftigen Einsatz für eine bessere Zukunft, für Frieden zwischen den Brüdern, den Juden und den Ismaeliten. Jesus Christus, der Nachkomme ihres gemeinsamen Vaters Abraham, ist der Einzige, der dieses Wunder vollbringen kann. Nicht umsonst nennt man ihn den Friedefürsten. Was er an Wundern zu tun vermag, zeigt sich in meinem eigenen kaputten Leben. Wer wäre ich heute ohne ihn? Ich will gar nicht daran denken. Heute lebt Tasse Adam im Gazastreifen, selbst gefährdet, weil er ja als Christ in einer sehr gewalttätigen islamistischen Umgebung lebt. Und er hat ein Hilfswerk gegründet, das sich für die Palästinenser einsetzt und auch für die Versöhnung von Juden und Palästinensern, Hope for Israel. Gute Werke, weil er aus Gnade gerettet ist, weil er weiß, was die Gnade Gottes an ihm vollbracht hat. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und jetzt dürfen wir fragen, Herr, was sind denn die guten Werke, die du für mich vorbereitet hast? Heute, in der kommenden Woche, in den Monaten, die vor uns liegen, Herr, zeige mir diese guten Werke. Du hast sie ja schon längst vorbereitet. Ich will darin leben. Ich will sie tun. Aus Dankbarkeit, weil du mich errettet hast. Und das kann ganz einfach sein. Eine Einladung, weitergegeben. Aus Dankbarkeit für das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Gebetsstunde am Dienstagabend und. Aus Gnade gerettet, weil du dich selbst nicht retten kannst. Aus Gnade gerettet, weil Christus alles für dich getan hat. Aus Gnade gerettet, denn Gott will dich beschenken. Und aus Gnade gerettet, zu guten Werken bestimmt. Amen. Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft, die wir dann mit dem Vaterunser beschließen. Wer möchte beginnen? Wir erheben uns und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, dann setzen wir uns wieder und singen das letzte Lied. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Wir erheben uns zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche.